Deutschlandfunk Kultur heute.
Auch für die Kultur hat der Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt Konsequenzen. Schon seit Monaten warnen Theater, Museen oder Gedenkstätten vor einem radikalen Umbau einer Kulturlandschaft, die sich bislang als plural verstand. Darüber sprechen wir heute ausführlicher, auch über die Filmfestspiele in Venedig, wo unter anderem Wim Wenders seinen neuen Dokumentarfilm gezeigt hat. Zu Kultur heute begrüßt sie Anja Reinhardt.
Absolute Ernüchterung. Wenn man gestern so die Bilder vom Domplatz gesehen hat, hatte man irgendwie so das Gefühl, das könnte was werden, dass die demokratischen Parteien einfach da viel mehr Stimmen bekommen. Ja, nun ist es eine Prognose und das Erste, was ich in dem Fall gedacht habe, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber der Volkskammerwahl 1990 stand in der Dunkerstraße an der Mauer ein Spruch, der hieß: Wir sind ein blödes Volk. Und ja, ich muss jetzt darüber nachdenken.
Die Schriftstellerin Annette Gröschner, geboren in Magdeburg, war gestern im Deutschlandfunk Kultur hörbar bestürzt über das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt. Knapp 44% der Wählerinnen und Wähler stimmten für die AfD. Und ja, es ist bekannt, diesen Landesverband stuft der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch ein. Was bedeutet das nun für alle, die ihr Kreuz nicht bei der AfD gemacht haben, die eine vielfältige Gesellschaft wollen, eine kritische Auseinandersetzung mit der Gegenwart und mit der Vergangenheit? Darüber habe ich mit Katharina Wader gesprochen, geboren in Wernigerode. Sie ist Soziologin, Podcasterin und eine Person of Color. Ich habe sie gefragt, wie sie den gestrigen Abend erlebt hat.
Für mich war es total schwer, ehrlich gesagt, der gestrige Abend. Also ich habe lange schon darauf gewartet, dass er kommt und wollte da auch nicht allein sein. War dann, welch ein Glück, in der Wahlveranstaltung gebucht. Also stand dann auf dem Podium und habe auch darüber sprechen können. Aber es war einfach schön, nicht allein zu sein. Und dann kamen auch die Wahlergebnisse rein. Ich hatte mit einem bestimmten Wahlergebnis natürlich schon gerechnet. Aber am Anfang waren die Zahlen doch für die AfD sehr hoch. Und mich hat das ganz schön kalt getroffen. Also bei aller negativen Befürchtung hat es mich doch ganz schön kalt erwischt und dann auch so die Zahlen auf schwarz-weiß zu sehen und die Konsequenzen zu wissen, die das mit sich bringen kann, fühlt sich nicht gut an.
Haben Sie Freunde, Familie noch in Sachsen-Anhalt, die dazu schon irgendetwas gesagt haben?
Ich habe einen Wohnsitz in Berlin und einen in Sachsen-Anhalt in Wernigerode und bin dementsprechend sehr regelmäßig da, kriege also regelmäßig von Freunden und Familie und Bekannten mit, was die darüber denken. Ich glaube, niemand ist überrascht von dem Ergebnis und trotzdem trifft es einen hart, das zu sehen. Also was das alles bedeutet, ist einfach erschreckend und die Leute um mich herum sind auch davon mitgenommen.
Wir hören hier im Deutschlandfunk tatsächlich auch, dass Leute Angst haben.
Total verständlich. Also ich habe auch Angst und viele, die ich kenne, haben Angst. Viele sind auch, versuchen ihren Optimismus hochzuhalten und sind aber realistisch. Ich finde es mehr als realistisch, auch Angst zu haben. Also es gibt genug Angriffe, die mit dem Wahlergebnis auch zusammenhängen oder beziehungsweise die mit einem Erstarken der Rechten zusammenhängen. Und sei es die Gewaltzahlen auf der Straße, also die rechtsrassistisch und antisemitisch motivierten Gewaltzahlen, die erschreckend hoch sind in Sachsen-Anhalt und wo ich auch sagen würde, eine rhetorische Gewalt und eine Gewalt im Parlament spiegelt sich da auch in der physischen Gewalt auf der Straße wider. Das ist ein Punkt, vor dem man Angst haben sollte. Aber auch Angriffe auf Kulturinstitutionen, auf die Zivilgesellschaft, es ist absolut verständlich, wenn Menschen Angst haben.
Sie machen einen Podcast, der heißt Kipppunkt Ost. Da ging es immer wieder auch um die Gefahren, die von der AfD ausgehen. Und in der letzten Folge, da haben Sie sich doch einigermaßen bestürzt darüber gezeigt, dass es so wenig Entsetzen darüber gibt, dass eine in Sachsen-Anhalt gesichert rechtsextremistische Partei so viel Zuspruch bekommt. Wie erklären Sie sich eigentlich dieses ausbleibende Entsetzen?
Es ist ja nicht so, dass nicht darüber berichtet wird. Das ist schon da. Aber ich meine, wir stehen hier vor einer Zäsur. Das ist das erste Mal seit 1933, dass eine gesichert rechtsextreme Partei so viele Sitze im Landtag hat und auch immer noch die Möglichkeit hat, alleine zu regieren. Also die Wahl ist noch nicht hundertprozentig entschieden. Das ist eine historische Zäsur und als solche sollten wir die auch ernst nehmen. Was ich aber stattdessen sehr stark wahrnehme, ist eine enorme Normalisierung, die mit den Erstarken der AfD, aber auch Erstarken der Rechten im Allgemeinen einhergegangen ist. Also wir zeigen uns wenig entsetzt. Wir übernehmen viele der Rhetoriken, die die Rechte bereits gesetzt hat und damit auch den Raum nach rechts geschoben hat. Wir sind wenig entsetzt und ja, das irritiert mich. Wir sollten entsetzter sein.
Würden Sie sagen, dass die AfD es außerdem geschafft hat, so etwas wie eine ostdeutsche Identität überhaupt erst als gesellschaftspolitisches Machtinstrument zu etablieren?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass es schon lange und immer einen Ring gab, um was ist dieses Ostdeutsche, was macht Ostdeutschland aus, was bedeutet das für den Einzelnen. Da gibt es in unterschiedlichen Feldern immer wieder den Versuch, damit zu arbeiten. Selbst ich habe in meiner Arbeit mit Ostdeutschsein gearbeitet, als schwarze Ostdeutsche, die in sehr vielen Konzepten, auch in dem von der AfD, ein Konzept von Ostdeutschland nicht vorgesehen ist. Also von vielen Seiten gab es da immer wieder die Auseinandersetzung damit. Was die AfD aber sehr gut kann und bewiesenermaßen ihr wirklich gut gelungen ist, nicht nur in Sachsen-Anhalt, ist aber eine Idee von Ostdeutschland zu zeichnen, die wenig faktisch ist, aber sehr emotional und wahnsinnig viele Menschen irgendwie auch catcht. Also ich glaube, dass ein großer Erfolg, den sie verzeichnet, auch darin begründet ist, dass sie sehr gut schafft, ostdeutsche Narrative, Wende-Narrative, DDR-Narrative einerseits so konfus wie möglich, sodass man sie gar nicht auf sowas Faktisches ihr da entgegentreten kann, aber auf so ein emotionales Gewülst zusammenzuschreiben, was irgendwie ganz viele Menschen auch anspricht und auf irgendeine Weise abholt.
Ich würde gerne noch über Miteinander e.V. sprechen. Da sind Sie im Vorstand. Das ist ein Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt. Das wird von der Landeszentrale für politische Bildung und von zwei Landesministerien mitgetragen. Was käme bei einer AfD-Regierung denn auf Sie zu?
Eine enorme Mittelkürzung, wahrscheinlich sogar alle Mittel. Das ist zumindest das Worst-Case-Szenario. Die AfD hat sich ja auch Miteinander e.V. ganz explizit als Gegner gesetzt, also sie als antideutsch beschrieben und als Feindbild markiert. Damit ist ganz klar, Miteinander e.V. würde eine enorme Mittelkürzung drohen, würde die AfD die alleinige Regierung stemmen in Sachsen-Anhalt. Und damit würde ein Akteur in Sachsen-Anhalt wegbrechen, der seit über 25 Jahren wirklich ganz, ganz wesentliche und wertvolle demokratische Arbeit leistet.
Und das gilt auch für viele Kulturinstitutionen, richtig?
Ganz genau, das gilt für ganz viele Kulturinstitutionen. Und die AfD hat sich auch da ganz viele zu Gegnern erklärt oder denen den Kampf angesagt. Man sieht das zum Beispiel an den Angriffen auf das Bauhaus in Dessau. Aber da geht es, ich würde sagen, was Kunst und Kultur angeht, da schießt die AfD doch auf zwei Seiten. Und einerseits ist es die Mittelkürzung. Dafür gibt es auch schon gute Beispiele, wie zum Beispiel Anfang des Jahres hat man das im Kreis Bitterfeld-Wolfen gesehen, wo Bundesgelder von Demokratie leben, mithilfe der AfD dann doch anders verteilt wurden, zu Ungunsten von bestimmten Akteuren, die nicht in ihr Bild passen. Aber auch auf inhaltlicher Ebene gibt es da massive Angriffe auf die Kunst und Kultur, die ja in so ein völkisch-nationales Bild reingepresst werden soll.
Ich will zum Schluss, Frau Wader, noch mal etwas aufgreifen, was Sie auch in einem Interview gesagt haben, nämlich, dass über den Osten im Westen immer nur geredet wird, aber die Leute kommen eben nicht vorbei. Jetzt waren gestern, würde ich sagen, wirklich extrem viele Wahlbeobachter international aus aller Welt da. Also die New York Times hat berichtet, CNN hat berichtet. Was sagt Ihnen das?
Wie sagt das? Dass es ein Interesse an Ostdeutschland immer dann gibt, wenn es brennt. Und das ist natürlich auch total wichtig. Und ich bin froh, dass ganz, ganz viele Medien da hingucken. Aber was wir brauchen, ist ein dauerhaftes Interesse an den ostdeutschen Bundesländern und da auch auf eine differenzierte Weise gut darüber zu berichten und vor allem auch die Leute vor Ort, die sich für Demokratie einsetzen, besser zu stärken. Es ist auch eine Verlustbeschreibung an Aufmerksamkeit. Also wir haben lange nicht genug hingeguckt und nicht gut genug hingeguckt und vor allem auch die falschen Akteure in den Mittelpunkt unserer Berichterstattung gestellt. Das spiegelt sich auch in den Wahlen wieder.
Welche falschen Akteure sind das?
Ich glaube, wir sollten viel mehr den Fokus auf die legen, die vor Ort die Demokratie verteidigen, auf eine starke Zivilgesellschaft, die es auch im Osten gibt und die unter unglaublich erschwerten Bedingungen zum Teil wirklich, wirklich stark arbeitet und sich durchkämpfen muss. Lasst uns die stärken, lasst uns mit denen solidarisch sein und lasst uns von denen lernen. Die haben wahnsinnig wichtige Erfahrungen gesammelt in der Arbeit für die Demokratie, anstatt über jedes Stöckchen zu springen, was uns die AfD hinwirft.
Die Mehrheit, das muss man vielleicht noch mal betonen, hat in Sachsen-Anhalt nämlich nicht die AfD gewählt. Die Soziologin Katharina Wader über das Ergebnis der Landtagswahl in ihrem Heimatbundesland. Als die Wahlergebnisse gestern feststanden, verschickte die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora aus Thüringen eine Pressemeldung, in der sie Bund und Länder aufforderte, Gedenkstätten finanziell abzusichern und ihre Unabhängigkeit rechtlich zu schützen. Gerade in Buchenwald wissen die Mitarbeiter, was es heißt, immer wieder von der AfD angegriffen zu werden. Wenige Tage zuvor warnten auch die Stiftungen Niedersächsische und Bayerische Gedenkstätten vor einer Relativierung der Geschichte. Es gibt genug Grund zur Sorge also für die Stiftung Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt mit ihren insgesamt 9 Standorten. Dazu gehört das ehemalige Konzentrationslager, Außenlager Langenstein-Zwieberge, genauso wie die NS-Euthanasieanstalt Bernburg oder die Haftanstalt Roter Ochse in Halle, die sowohl zu NS-Zeiten als auch später als Stasi-Gefängnis genutzt wurde. Direktor dort ist der Historiker Kai Langer, den ich gefragt habe, was eine AfD-Regierung für die Stiftung bedeuten würde, die ja vom Land getragen wird.
Nun muss man sagen, dass die Stiftungen als solche oder Gedenkstätten als solche im AfD-Regierungsprogramm überhaupt nicht vorkommen. Aber aus den Verlautbarungen der Partei wissen wir, dass man also Stätten von nationaler Bedeutung, die mit Otto dem Großen verbunden sind, die mit Luther verbunden sind, die mit Nietzsche verbunden sind und überhaupt mit der deutschen Nationalgeschichte, dass man das in den Mittelpunkt stellen möchte und dass man die kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus im Prinzip für erledigt hält, historisch erledigt und dass man nicht ganz auf sie verzichten will, aber sie sozusagen in die Ecke stellen möchte und als für die Gegenwart kaum noch relevant betrachten möchte. Die Einflussmöglichkeiten auf unsere Stiftung wären natürlich sehr groß. Wir sind Teil der mittelbaren Landesverwaltung. Die Hälfte des Stiftungsrates, also des aufsichtsführenden Gremiums, besteht zur Hälfte aus Regierungsmitgliedern. Der Vorsitzende des Stiftungsrates wäre ein Regierungsmitglied, ein Minister oder Staatssekretär. Die Rechtsaufsicht der Stiftung oder die Stiftungsaufsicht liegt auch bei der Regierung, also gegenwärtig bei der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur. Man hätte natürlich finanzielle Möglichkeiten. Die Stiftung wird fast ausschließlich aus dem Landeshaushalt bezahlt. Und natürlich kann man eben auch Personal, Leitungspersonal auswechseln, wenn man das möchte.
Sie haben natürlich recht, in diesem sogenannten Regierungsprogramm sind die Gedenkstätten kein extra Punkt, aber die Geschichtspolitik, die ist doch relativ ausführlich. Also Sie haben das eben schon angedeutet, Geschichte muss wieder, wenn es nach der AfD geht, positiv erzählt werden. Es wird, und da stellt man ja vielleicht auch eine bedenkliche Normalisierung fest, immer wieder von Schuld, Kult und Schuldkomplex gesprochen. Es soll sich bezogen werden auf 1813, den Beginn eines neuen Nationalismus, ja, auf 1871. Was leiten Sie als Gedenkstättenleiter denn daraus ab für Ihre Arbeit?
Man möchte Geschichte dazu nutzen, sie als Ressource für patriotischen Stolz zu generieren. Und Gedenkstätten, dunkle Themen, Holocaust, Diktaturen, die eignen sich nicht als solche Ressource. Konsequent blendet man sie deshalb aus und möchte sozusagen, dass man verantwortungsbefreite junge Menschen erzieht, für die die problematische Vergangenheit, die ja ein Identitätsmerkmal auch der Bundesrepublik ist, dass das keine Rolle mehr spielen soll.
Was befürchten Sie, wenn die Erinnerung relativiert wird, wenn, ich möchte es eigentlich ungern zitieren, der berühmte Vogelschiss dann eben tatsächlich so gesehen wird?
Wenn das so kommt, wie die AfD das möchte, ja. Naja, dann würden wir uns auf dem Weg in eine andere Republik befinden, die also sich eben nicht mehr kritisch mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzt, die sich nicht mehr mit Versöhnung befasst, die auch nicht mehr das Vertrauen zu unseren Partnerinnen und Partnern in Europa genießt, wie es jetzt der Fall ist. Weil dass man uns nach 1945, also den Deutschen in Ost und West, offen gegenübergetreten ist, dass wir inzwischen gemeinsame Bündnisse bilden, dass wir zusammenarbeiten, das würde dadurch unterminiert werden.
Wenn tatsächlich Mittel gekürzt werden sollten, ich könnte mir vorstellen, Sie haben sich mit diesem Szenario schon auseinandergesetzt. Was würde das im schlimmsten Fall, Worst Case, bedeuten?
Naja, der Worst Case wäre schon sehr umfassend und Vorkehrungen dagegen zu treffen ist so gut wie unmöglich. Ich sagte ja schon, wir sind Teil der mittelbaren Landesverwaltung. Das heißt, wir sind zu 100% vom Land abhängig. Und wenn dort Mittel gekürzt wurden, hätten wir kaum Möglichkeiten, uns dagegen zur Wehr zu setzen, außer verbal dagegen zu protestieren.
Das kritische Geschichtsverständnis, das auch unserem Grundgesetz zugrunde liegt, steht jedenfalls damit zur Disposition. Kai Langer, Direktor der Stiftung Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt, über die Zukunft der Institution. Bei den Filmfestspielen in Venedig ist mehr oder weniger Halbzeit. Insgesamt sind 23 deutsche Produktionen und Koproduktionen dabei. Werner Herzog hat seinen neuen Film schon gezeigt. Gestern feierte im Palazzo del Cinema ein neuer Dokumentarfilm von Wim Wenders seine Premiere. From Inside Out, The Architecture of Peter Zumthor. Ein Porträt des Schweizer Architekten und das in 3D. Begonnen habe dieses Abenteuer, so Wim Wenders bei der Pressekonferenz, ganz behaglich, als er eine Woche lang Urlaub in der Therme in Pfalz machte, die Zumthor gebaut hat.
It had a beginning when I spent a week at the Therme Pfalz, just as a guest, and one evening actually met the architect.
Und da in den Schweizer Bergen in der Abgeschiedenheit auf 1250 Höhenmetern an einem steilen Berghang hat Wenders den Architekten Peter Zumthor dann an einem Abend getroffen. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus ist uns jetzt aus Venedig zugeschaltet. Sie hat den Film gesehen. Wim Wenders kann mit Kunst ja viel anfangen, Katja. Er hat Filme über die Choreografin Pina Bausch gemacht, über den Künstler Anselm Kiefer. Wie nähert er sich nun der Architektur?
Ja, Wim Wenders, der durchmisst mit der Kamera Peter Zumthors berühmteste Gebäude, man kann schon sagen legendäre Gebäude. Du hast ja gerade gesprochen von der Therme in Graubünden in Vals, wo ja lange Sichtschlitze das Licht aufs Wasser fallen lassen und bläulich zum Schimmern bringen. Die Kapelle Bruder Klaus bei Köln mit ihren rauen Schalungsspuren aus Sichtbeton. Er zeigt Wohnhäuser, Museen, die Zumthor im Laufe seiner langen Schaffenszeit gebaut hat. Und die spektakuläre Schlichtheit dieser Gebäude, die wird durch die Aufnahmen wirklich erlebbar. Auch die Materialität aus Holz und Beton. Und dann schickt aber Wenders seltsamerweise Besucher und Besucherinnen durch die Räume. Also ein junges Paar erforscht das Dach der Thermenwalz mit einer Drohne und schwimmt im Thermalwasser. Oder die Schriftstellerin Siri Hustvedt, die besucht in Nordnorwegen ein Mahnmal für die Opfer von Hexenprozessen, das Zumthor gebaut hat. Und dazu ertönt dann melodramatische Musik. Man hört Windrauschen und raunende Stimmen wie in einem Horrorfilm oder auch in Norwegen im Museum einer historischen Zinnkmine. Da macht eine japanische Ausdruckstänzerin eine Performance und quetscht so ihr Gesicht gegen Peter Zumthors Fenster. Und man fragt sich, was das soll. Und all diese Auftritte bringen überhaupt nichts für das Erleben oder Begreifen der Architektur. Im Gegenteil, ich finde, sie verstellen eigentlich unseren Blick auf Zumthors Gebäude.
Wie präsent ist denn eigentlich der Mensch Peter Zumthor im Film?
Ja, das ist das Tolle. Wenders hat ja über 14 Jahre hinweg an diesem Film gearbeitet und auch über diese Zeit hinweg Interviews mit Peter Zumthor geführt, und zwar sehr tiefgehende Interviews, in denen Zumthor seine Philosophie des Bauens erklärt, mit seiner präzisen, geerdeten Sprache. Man kann regelrecht süchtig nach seinen Erzählungen werden und Beschreibungen. Und es ist begeisternd zu hören und zu sehen, wie er sein Prinzip des von innen nach außen Denkens und des von innen nach außen Bauens erklärt, also ausgehend von Menschen, von der Funktion des Gebäudes, vom Ort, einen Dialog mit der Umgebung, mit der Landschaft zu entwickeln. Fenster spielen eine ganz wichtige Rolle. Und From Inside Out, The Architecture of Peter Zumthor, macht schon erlebbar, weshalb Zumthor einer der bedeutendsten Architekten seiner Zeit ist, trotz meiner Einwände. Der Film kommt übrigens auch Ende November bei uns ins Kino.
Er läuft in Venedig außer Konkurrenz im Wettbewerb. Dann lass uns mal zum Wettbewerb schauen. Welche Filme haben da überzeugt? Welche ragen heraus?
Also gestern hatte hier auf dem Lido ein koreanischer Film Premiere, der uns alle umgehauen hat. Ich kann wirklich sagen uns, weil ich auch mit internationalen Kolleginnen und Kollegen gesprochen habe. Der Film heißt Possible Love von dem Koreaner Lee Chang-dong. Und er handelt von einer jungen Regisseurin, die mit einem sehr reichen Mann verheiratet ist, und die dreht einen Dokumentarfilm über einen Arbeiter, der nach einem Streik gefeuert wurde. Und sie freundet sich auch mit dessen Frau an. Die Familien fahren gemeinsam ins Ferienhaus der reichen Familie am Meer. Dabei kommen ganz langsam die Traumata des gefeuerten Mannes zum Vorschein. Er wurde nämlich bei einem Streik von der Polizei schwer misshandelt und verletzt. Und der Film entwickelt ganz langsam Fragen. Viele Fragen: Kann man als Millionärsfrau einen solchen Film über eine völlig andere Schicht drehen? Können die beiden Frauen überhaupt befreundet sein? Und es ist unglaublich, wie intensiv die Kamera durch die Orte und Räume und Menschen von einer extrem hierarchischen Gesellschaft erzählt. Und man denkt natürlich auch an den Oscar-Preisträger Parasite oder an die moderne Gladiatoren-Serie Squid Games, alle aus Korea. Mhm. Und ich finde es wirklich faszinierend, wie hier in Venedig man erlebt, wie präzise und gnadenlos diese Filmindustrie, die koreanische Filmindustrie, Klassenverhältnisse zeigt. Also der Film wird garantiert was gewinnen.
Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen spekulieren. Ist ja gerade Halbzeit. Wie fällt deine Bilanz aus? Ich höre da jetzt schon ein bisschen raus, das ist einer deiner Favoriten.
Also wenn ein Film so überragend ist, Anja, wie Possible Love, dann haben es andere Filme natürlich schwer. Ich glaube, ich lege meine Hand dafür ins Feuer eigentlich, dass er den Goldenen Löwen gewinnt. Aber ich finde Venedig in diesem Jahr als Weltkinotreffen am Lido thematisch besonders spannend, weil die Filme auf besondere Weise miteinander sprechen. Also es gab ja Filme über Medien, den Eröffnungsfilm Inc., über Robert Murdoch, man hat Robert Pattinson gesehen als Trash-TV-Host und jetzt gleich beginnt hier die Vorführung eines vierstündigen Films über Elon Musk. Also schon faszinierend zu sehen, wie hier auf der Leinwand über Nachrichten und Bilder nachgedacht wird und über die, die sie kontrollieren.
Dann jetzt schnell ins Kino mit dir, liebe Katja. Ja. Live aus Venedig war das Katja Nikodemus. Vielen Dank. Nicht nur in Venedig macht in Sachen Kino von sich hören. Auch Frankreich und Südkorea lassen die Branche mit einer Ankündigung aufhorchen. Was dahinter steckt, das weiß Adalbert Sinjavski in den Kulturmeldungen.
Beim ersten globalen Gipfel zur Zukunft des Kinos haben Vertreter beider Länder gemeinsam Investitionen in Höhe von 1 Milliarde Euro zugesagt. Beim Sommet Lumière sagte Staatspräsident Emmanuel Macron, mit dem Mittel wollen man in den kommenden 5 Jahren die Film- und Medienbranche stärken und zur kulturellen Souveränität beitragen. Er rief weitere Länder und internationale Partner auf, sich finanziell anzuschließen. Es bedürfe eines neuen Multilateralismus, um die durch Rückläufe Kino Besucher geschwächte Filmkunst zu unterstützen, sagte Macron. Der Gipfel findet im Jahr des 130. Jubiläums der Entstehung des Kinos statt. Zudem feiern Frankreich und Südkorea in diesem Jahr ihre diplomatischen Beziehungen. Das Pitt Rivers Museum der Universität Oxford gibt die sterblichen Überreste von 39 Menschen an die Volksgruppen der Naga im Nordosten Indiens zurück. Das Museum besitzt die weltgrößte Sammlung von Naga-Artefakten und hat nun bekannt gegeben, dass die Universität einem Restitutionsantrag der Organisation Forum for Naga Reconciliation FNR zugestimmt habe. Das Datum für die Übergabe sei allerdings noch offen. Die Gebeine seien viel zu lange fern ihrer Heimat gewesen, teilte das Museum mit. Die Antragsteller erklärten, für die Naga bedeutet Rückführung nicht nur, dass Gebeine und sterbliche Überreste der Vorfahren ihren Weg zurück in ihr Land finden, sondern vor allem, dass die Erinnerung dorthin zurückkehrt, wo sie hingehört. Die Artefakte waren im frühen 20. Jahrhundert von britischen Kolonialbeamten nach England gebracht worden. Gegen den Sänger Xavier Naidoo hat das Landgericht Mannheim ein Strafverfahren eröffnet. Zugelassen wurde demnach eine Anklage der Staatsanwaltschaft von 2023, in der Naidoo Volksverhetzung in Tateinheit mit Beleidigung vorgeworfen wird. Ein Verhandlungstermin stehe noch nicht fest. Der Anklage zufolge soll der Musiker einen Menschen, der der Amadeo-Antonio-Stiftung zugehörig war, beleidigt und in diesem Zusammenhang Texte mit antisemitischem Inhalt veröffentlicht haben. Eine zweite Anklage, ebenfalls wegen Volksverhetzung, in einem anderen Verfahren aus dem Jahr 2024, wurde dem Gericht zufolge nicht zugelassen. Am 20. September wird in Berlin und auch in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Zur Stunde versammelt sich die Rostocker Kulturszene unter dem Motto Dafür vor dem dortigen Rathaus zum gemeinsamen Singen. Man wolle ein positives Zeichen setzen für Gemeinschaft, für Kultur, für ein demokratisches Miteinander, wie es heißt. Zu den Initiatoren zählen die Hochschule für Musik und Theater, die Universität Rostock, die Kunsthalle, das Volkstheater und andere Akteure der Stadt.
Adalbert Sinjavski, so jetzt aber mit den Kulturmeldungen. Reaktionen zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, auch aus dem Ausland, gleich in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.